bleibe mit uns in Verbindung und abonniere unseren Know-how-Transfer unter trauer-manager.de/news. Wir freuen uns auf dich. Trauer gibt es auch in Familienunternehmen, auch wenn es ums Thema Nachfolge geht. Manchmal ist die Nachfolge ja innerhalb der Familie. Manchmal gibt es einen, ich sag mal, bekannten fremden Nachfolger. Und manchmal geht es vielleicht auch in eine kritische Nachfolge. Da kommen wir heute auch dazu. Herzlich willkommen bei Das Schwere leicht gesagt, dem Podcast des Trauermanagers. Mein Name ist Stefan Hund und ich bin für das Team dein Gastgeber. Jede Woche ein neuer Aspekt rund um Trauer im Unternehmen. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Like, teile und kommentiere gerne diese Folge und auch die nächsten. Deine Anregungen und Ideen erreichen uns immer über podcast@trauer-manager.de. Zu jeder Episode gibt es Shownotes mit nützlichen Informationen rund um die Sendung oder auch mal das ein oder andere Goodie. Im Namen des Teams grüße ich dich herzlich, dein Stefan Hund. Liebe Hörerinnen und Hörer, eine neue Folge von Das Schwere leicht gesagt. Herzlich willkommen. Heute habe ich eingeladen Professor Dr. Tom Rüssen. Erstmal ganz, ganz herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Sie sind Professor, geschäftsführender Vorstand der WIFU-Stiftung, so quasi die interne Universität für Familienunternehmen. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, das kann man gerne so sagen. Wir machen in der Tat sehr viel Forschung und Praxistransfer im Bereich des Familienunternehmertums.
Ich denke, das ist einfach gerade für die heutige Zeit und der Mittelstand ist aus meiner Sicht, und ich denke mal, das teilen wir, wirklich das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Und ich denke, da brauchen wir an dieser Stelle einfach auch Forschung, damit wir wirklich gut gerüstet in die Zukunft gehen können. Ja, wie ist denn das? Die Weitergabe bei den Unternehmen mit warmen Händen zu geben, ist doch immer am besten, oder?
Ja, das ist natürlich eigentlich auch die richtige Form der Übertragung, weil Familienunternehmen sind ja auf Enkelfähigkeit ausgerichtete Organisationen. Und da ist es natürlich sinnvoll, dass man das Unternehmen und die Verantwortung und die Strukturen zu Lebzeiten auf eine gute Art und Weise auf die nächste Generation überträgt.
Wenn ich so die IHK-Zeitungen mir angucke, dann haben wir in den nächsten 2-3 Jahren ungefähr 500.000 von Unternehmen, die eine Nachfolge suchen. Mhm. Wie sehr brennt Ihnen das Thema auf den oder unter den Nägeln?
Ja, das Thema der Nachfolge ist schon das Hauptthema, was wir aktuell beobachten. Es gibt eine große Anzahl, wie Sie gerade richtigerweise sagen, von Unternehmen, etwa 36.000 pro Jahr, die übertragen werden müssen. Da hängt natürlich eine ganze Menge an volkswirtschaftlicher Wertschöpfung, viele Arbeitsplätze dran. Und wenn man diese Nachfolge nicht gut vorbereitet, dann kann das auch zum Verlust von Arbeitsplätzen und von Wirtschaftsleistungen bei uns führen.
Das eine ist ja, man gibt es in jüngere Hände. Das nächste ist aber auch, und da sind ja im Augenblick auch die Zeitungen voll davon, und wir kennen beide persönliche Beispiele, wo das Unternehmen eben halt nicht mehr weitergegeben werden kann. Stichwort Insolvenz. Wie erleben Sie es an dieser Stelle, bevor wir nachher nochmal in die Details gehen?
Ja, also eine Insolvenz hat ja meistens einen kritischen Vorlauf. Das heißt, dass das Unternehmen nicht mehr wettbewerbsfähig, überlebensfähig geführt werden kann. Das ist natürlich dann der schlimmste aller Varianten. Die zweittraurigste ist die Geschäftsaufgabe, ja, weil man vielleicht keinen Nachfolger gefunden hat. Das ist tatsächlich etwas, was wir jetzt sehr häufig erleben, insbesondere bei kleinen und Kleinstunternehmen, gerade im handwerklichen Bereich, findet man einfach keine Nachfolgerin, keinen Nachfolger aus verschiedensten Gründen. Und das bedeutet natürlich dann zunächst mal den Untergang eines Unternehmens. Wenn wir an die Prinzipien der Marktwirtschaft glauben, dann können wir hoffen, dass dann auf der anderen Seite andere Unternehmensformen entstehen. Wenn ich mir aber die Versorgungslage über Handwerksleistung, Handwerksdienstleistung momentan anschaue, dann bin ich mir nicht so sicher, ob unsere marktwirtschaftlichen Kräfte an der Stelle funktionieren. Also da sehe ich schon ein großes Problem auf uns zukommen, weil mehr und mehr Handwerksbetriebe eben keine Nachfolgenden finden und dann eben aus dem Geschäft aussteigen, und dann gibt es diese Leistung einfach nicht mehr. Und dann müssen wir mal gucken, was das mittelfristig bedeutet. Also das ist schon ein großes Problem, was wir haben.
Wie kann ich mich am besten vorbereiten? Ich sag mal so, ich habe ja selbst gerade meinen 60. Geburtstag gehabt. Das heißt also, wenn das jetzt mein Unternehmen wäre, wie könnte ich mich denn am besten vorbereiten?
Ja, also zum einen müsste man einmal überlegen, wer kann denn eigentlich auf die Führungsfigur, wenn mal angenommen, Sie wären jetzt hier der Unternehmenslenker, ja, Sie wären hier das Oberhaupt, dann muss man sich eigentlich nicht erst mit 60 die Frage stellen, sondern man muss sich eigentlich regelmäßig die Frage stellen, was passiert eigentlich, wenn ich sozusagen das Unternehmen nicht mehr führen kann? Das kann ja auch von kalten Händen, Sie sprachen gerade von warmen Händen, passieren. Ich habe einen Unfall, ich bin krank. Wer kann das Unternehmen dann eigentlich statt meiner führen? Diese Fragen sollte man sich eigentlich auch schon mit 40 stellen, weil es kann ja immer mal ein Unfall passieren. Und je älter man wird, also spätestens mit Mitte 50, muss man sich die Frage stellen, wer soll denn mir mal nachfolgen? Und wenn man plant, mit vielleicht Mitte 60 in Rente zu gehen, dann ist es natürlich wichtig, dass man frühzeitig überlegt, habe ich im Unternehmen Menschen, denen ich das zutraue, die mir vielleicht das Unternehmen abkaufen, oder habe ich in der Familie jemanden, auf den ich die Hoffnung setze, zum Beispiel Kinder oder Neffen oder Nichten. Und dann braucht es einen, wir sprechen von einem familienstrategischen Entwicklungsprozess. Das heißt, dass man sich dorthin setzt, erstmal in der Familie und schaut, gibt es jemanden, der kann und der will oder der potenziell könnte und potenziell das Interesse hat. Und dann muss man einen Prozess definieren. Finde ich innerhalb der Familie niemanden, muss ich, wie gesagt, im Unternehmen schauen. Finde ich dort niemanden, da muss ich dann eben schauen, zum Beispiel bei den Handwerkskammern oder Industrie- und Handelskammern. Dort gibt es ja in aller Regel Nachfolgebegleiter, Nachfolgeberater, die einem dann helfen, vielleicht auch mal zu schauen, gibt es im Kammerbezirk jemanden, dort gibt es ja sowas wie Vermittlungsbörsen, also dass man ganz gezielt überlegt, hier, wie kann es denn weitergehen, wenn ich mal nicht mehr das Unternehmen führen kann, ne? Weil es ist oftmals nicht die Idee, bis weit in die 70er Jahre hinein das Unternehmen fortzusetzen, weil das Unternehmen auch irgendwann frische Kräfte braucht. Sich damit aber auseinanderzusetzen, ja, fällt, je älter man wird, umso schwerer. Deshalb ist es entscheidend, dass man damit frühzeitig anfängt, frühzeitig sich vielleicht auch eine externe Unterstützung, zum Beispiel von den Kammern oder aus dem Umfeld jemanden sucht, mit dem man darüber regelmäßig ins Gespräch geht. Meistens sind es ja die Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, die Vertrauenspersonen, um dann eben einfach einen Plan aufzusetzen und regelmäßig darüber in den Austausch zu kommen. Und mal angenommen, man findet jemanden, dann ist es natürlich ganz wichtig, dass man auf der privaten Seite auch anfängt, sich eine Alternative aufzubauen, also ein Hobby oder eine andere Freizeitbeschäftigung, vielleicht ein gemeinnütziges Engagement oder eine Tätigkeit in der Hochschule, ja, wo man sein Wissen weitergibt, wie auch immer, ja, so dass es einem dann auch leicht fällt, loszulassen.
Ja, dieses Leichtfallen loslassen. Ich war ja nun viele, viele Jahre Gemeindepfarrer und ich habe vielfach erlebt, da ist jetzt ein Unternehmer, der in Ruhestand gegangen ist, oder das gab es dann teilweise auch Führungskräfte, die haben den goldenen Spazierstock angeboten bekommen. Aber sie wussten nicht, was passiert dann. Und genau diejenigen, die das nicht wussten, die darauf keine Antwort hatten, da stand in der Regel 9 bis 12 Monate später die Beerdigung an. Das heißt also, viele schaffen das nicht mehr. Wie kann ich mich an dieser Stelle auch auf so einen Moment vorbereiten? Denn es heißt ja auch im Endeffekt loslassen, wie die Studie bei Ihnen. Ich muss ja im Endeffekt auch trauern. Ich war ja der große oder die große Chefin mit öffentlicher Reputation und so weiter und so fort. Wie kann ich damit umgehen oder wie erleben Sie das?
Ja, die Frage, die wir hier zu betrachten haben, ist, was bedeutet denn dieses Unternehmertum für die Person? Sie sprachen gerade, jemand hat einen guten Ausstieg theoretisch gefunden und dann ist die Frage, und was nun, wohin mit meinem Leben? Ja, wir sprechen hier eigentlich über nichts weniger als über die Sinnerfüllung. Ja, wofür bin ich denn jetzt eigentlich da? Was ist denn wichtig in meinem Leben? Und wenn 35, 40 Jahre eigentlich nur eine Sache vorne stand, und zwar die Beschäftigung mit den Problemen meiner Kunden, mit meinen Mitarbeitern, dann ist es natürlich schwierig, wenn Sie jetzt plötzlich dieses, ich sag mal, Lebenselixier nicht mehr haben und dort eine große Leere eintritt. Ja? Und die Angst vor dieser großen Leere ist es übrigens, die oftmals Senioren davon abhält, überhaupt etwas an ihrer Nachfolge zu tun, weil man weiß ja gar nicht, wohin mit sich. Also hier ist genau die Frage, die Sie aufwerfen, zu stellen. Vielleicht ist da sogar ganz hilfreich, das auch im kirchlichen Kontext mit jemandem mal zu diskutieren. Gerade die Vertrauensperson, wo man sagt, was kann ich denn tun? Ja, muss ich jetzt alle Versprechen, die ich meiner Ehefrau die letzten 30 Jahre gegeben habe, muss ich die jetzt plötzlich alle einlösen und nur noch Kreuzfahrten machen oder was auch immer ich damals versprochen
Wobei, da
habe?
kommt
Ja.
meistens die Ehefrau, jetzt ist der ganze Tag da. Ich weiß jetzt gar nicht mehr.
Genau.
Das ist die andere Seite.
Es könnte auch sein, dass die Ehefrau sagt, bitte sorgen Sie für ihn für eine gemeinnützige Aufgabe in der Gemeinde. Der fängt mir
Oh
an, mir
ja.
das ganze Haus auf den Kopf zu stellen, so wie bei Papa Ante Portes. Ja.
Ja.
Nein, das bedeutet tatsächlich in der Lebensphase, gerade in dem Unternehmer-Ehepaar auch, ein ganz neues darauf einstellen. So ähnlich wie diese Phase, die Sie aus der Entwicklungspsychologie, Familienpsychologie kennen, dieses Empty Nest Syndrome, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Ja, da muss man sich als Ehepaar ja auch nochmal neu finden. Bei einer Unternehmer-Ehe ist tatsächlich dieses ich gehe in den Ruhestand eine ganz kritische Phase, wo man eben vorbauen muss, ja, dass man dann eben überlegt, was machen wir dann? Und da gibt es auch sehr gute Beispiele, wie man eine neue Sinnfindung entwickeln kann. Also das eine ist, wie gesagt, ein Hobby. Es gibt Leute, die sind dann im künstlerischen Bereich unterwegs. Oder aber, wenn ich eben doch meine unternehmerische Energie nutzen möchte, dann ist es zum Beispiel so, dass Senior-Unternehmer dann sagen, okay, ich unterstütze Unternehmensgründer mit meinem Netzwerk, mit meinem Wissen, vielleicht auch ein bisschen mit Kapital und gebe dort weiter, was ich sozusagen an Möglichkeiten, an Ressourcen weiterzugeben habe. Eine zweite Möglichkeit kann sein, dass man in der Hochschule sich als Dozent engagiert. Kenne ich auch gute Beispiele, gerade wenn man Fachexperte für eine Fragestellung ist. Eine dritte Möglichkeit, die sehr häufig auch gewählt ist, ist eine gemeinnützige Tätigkeit. Also man gründet eine gemeinnützige Stiftung, nimmt sich ein Thema vor und setzt seine ganze unternehmerische Power ein, um hier ein Problem in der Gesellschaft zu lösen, ja, mit finanziellen Mitteln, mit Netzwerk, mit seiner unternehmerischen, ja, Tatkraft. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten. Wichtig ist nur, dass man damit nicht einen Tag vorm 65. oder 66. Geburtstag anfängt, sondern das muss langfristig sozusagen integriert werden, sodass man etwas Neues hat, auf das man sich hinfreuen kann, dass der Abschied nicht so schwer ist. Also man braucht etwas, um die damit einhergehende Trauer eigentlich zu überwinden.
Ja, also mir fallen im Augenblick auch in unserem Umfeld einige Situationen ein. Zum einen ist der Unternehmer, kann im Endeffekt nicht loslassen und dann hat man ihm im Unternehmen noch ein Büro eingerichtet und dann kann er eben halt, ich sag's mal ein bisschen flapsig, im Smallland noch ein bisschen werkeln. Aber jeder sagt im Endeffekt, ich hoffe, dass er nicht so oft kommt, denn die Mitarbeiter, die er eingestellt hat, die hören natürlich noch auf ihn und nicht auf die neue Geschäftsführung.
Ja.
Da ist ja dann häufig ein kritischer Punkt und weshalb dann auch der Junior oder die Juniorin sagt, also Vater, entweder du gehst oder ich gehe.
Ja, das sind ganz schmerzhafte Loslösprozesse, wenn man im Vorfeld nicht überlegt, wie funktioniert das dann? Weil wenn sichtbar sich nichts ändert, das heißt, wir vereinbaren jetzt so, ab morgen ist alles anders und es ändert sich nichts, denn der Senior kommt jeden Morgen wie immer um 7:15 Uhr, sitzt in seinem Büro, ist präsent, läuft durch die Fertigungshalle, guckt nach dem Rechten. Dann werden die Mitarbeitenden natürlich nicht ernsthaft glauben, dass der Junior oder die Juniorin jetzt hier in der Kraft ist. Deshalb braucht es dort auch ganz sichtbare Veränderungen oder Rituale. Ja, Sie kennen das mit dem Staffelstab, dass man irgendwie eine Betriebsfeier macht oder ein feierlich der Senior an die Juniorin einen Staffelstab übergibt. Aber dann muss man das eben auch wahrnehmen im täglichen Betriebsalltag. Also zum Beispiel, dass die Unternehmerfamilie dann, also dass die Büroräume so zum Beispiel verändert werden, ja, dass die Mitarbeitenden nicht mehr an dem alten Seniorbüro vorbeikommen, sondern dort sitzt dann sichtbar die Junioren. Dass vielleicht auch der Senior nicht mehr jeden Tag ins Büro kommt, also dass bestimmte Routinen unterbrochen werden, so dass man dann ja, in einen neuen Betriebsalltag reinkommt. Und das muss man im Vorfeld besprechen, ja. Sonst kommt es eben zu den von Ihnen beschriebenen Brüchen.
Ja, nee, also ich denke, also Anfang letzten Jahrhunderts, 1910, 12, hat ja Arnold van Gennep ein großes Buch geschrieben, Passageriten. Und im Endeffekt, die Menschen in allen Kulturen suchen im Endeffekt ein Zeichen oder ein Übergangszeichen. Sie sagten eben gerade Staffelstab, um diese unklare Situation, die natürlich auch auf allen Seiten Befürchtungen heraufbeschwört, nach dem Motto, wie ist denn jetzt die neue? Habe ich da auch noch mein Büro und so weiter und so fort, mein Dienstwagen und die ganzen anderen Nettigkeiten? Wie stark muss eigentlich an dieser Stelle auch so ein Übergangsritual sein? Beziehungsweise umgekehrt, als Systemiker erlebe ich häufig, wenn es in dieser Situation kracht, hat es kein Übergangsritual gegeben.
Ja, also im Prinzip genau das, was wir gerade schon angeschaut haben. Man muss das nur im Vorfeld überlegen, weil wenn Sie sagen, die Annehmlichkeiten, alles bleibt gleich, wie es ist, ja, dann ändert sich nichts und man kommt eben auch als Senior in die Versuchung, wieder weiter einzusteigen und als ein Junior oder Juniorin vielleicht auch in die Gefahr zu sagen, ja, er hat mir ja alles geschenkt, ich bin ja auch so dankbar, ja. Und sich dann eben nicht traut. Deshalb, es braucht diesen Cut und gut gelungene Übergaben funktionieren etwa so, dass man nach dieser Übergabe vielleicht eine etwas längere Phase hat, wo der Senior vielleicht auch mal länger in Urlaub geht, ja. Aber wo sichtbar auch, wie gesagt, ein Bürowechsel ist, ne, und wo bestimmte Routinen stattfinden. Man muss das im Vorfeld nur klären. Und es braucht, und das ist das ganz Wichtige für den Senior, eine Unterstützung beim Loslassen lernen, weil das ist für die sehr, sehr hart, ja. Und was hat sich da bewährt? Beispielsweise so ein Ausphasen. Man sagt, ich komme in den ersten Wochen nach der Übergabe nur noch 4 Tage die Woche ins Büro, dann nur noch 3 Tage, dann nur noch 2 Tage, sodass man wirklich sichtbar weniger macht. Aber das gelingt, wie gesagt, nur dann, wenn in den anderen 2 Tagen, 3 Tagen man einen lebensfüllenden Raum hat, also wo man wirklich beschäftigt ist. Sonst wird es eben sehr, sehr schwierig. Und dann kommt das, was Sie gerade andeuten, dann kommen Rückfälle, dann will man doch wieder eingreifen. Vielleicht wird man sogar auch aus der Organisation angespielt, weil die Organisation ja auch Angst hat und die dort Mitarbeitenden vielleicht mit bestimmten Neuerungen gar nicht einverstanden sind, die die Tochter oder der Sohn einführt oder der Nachfolger. Und dann sagt man, ach, wissen Sie, unter Ihrer Führung, da war doch alles viel besser und haben Sie schon mitgekriegt, Ihr Sohn oder der neue Geschäftsführer, der will jetzt dies, ist das wirklich so? Und plötzlich wird man angespielt und da muss man extrem resilient sein, dort nicht in so eine Falle einzutreten.
Die Falle gibt es ja meistens dann nicht, wenn das Unternehmen übernommen wird. Wir haben ja im Augenblick, gucken wir einfach in die Zeitung rein, gibt es hier und dort und da Insolvenzen, Übernahmen durch Konkurrenten, sei es eine wirklich feindliche Übernahme oder einfach nur, wir wollen unser Geschäftsfeld von Asien oder von Amerika aus auch nach EU ausweiten. Wie ist es an dieser Stelle? Da hat ja der Senior oder die Seniorin noch mal größere Themen, weil da ja auch das eigene Lebenswerk ganz massiv betroffen ist, wo man einfach sieht, das existiert nicht mehr weiter.
Ja, das ist genau die Herausforderung. Wenn jetzt das Unternehmen, also eine Expansion ist immer eine Herausforderung, aber das kann ehrlich gesagt auch ein guter Befreiungsschlag für eine Junior-Generation sein, dass sie sozusagen das Unternehmen auf eine neue Art und Weise erfolgreich weiterentwickelt. Ja, das kann ein guter Schritt sein, um sich dann auch die Meriten als neue Generation zu verdienen. Wenn es aber so ist, dass das Unternehmen vielleicht verkauft wird, ja, durch die Junior-Generation. Das ist natürlich dann teilweise sehr, sehr schwierig, weil hier geht es ja um nicht weniger als das Lebenswerk des Seniors, der Senior-Generation, vielleicht auch der Großeltern- oder Urgroßeltern-Generation. Und solche Verkaufsprozesse gelingen eigentlich nur, wenn sie sehr gut familienstrategisch gerahmt sind. Ja. Denn der Verkauf des Familienunternehmens lässt sich teilweise auch beobachten als eine Art Verlust eines Familienmitgliedes. Ja, auch wenn es kein physisches Familienmitglied ist, das Familienunternehmen wird oftmals wie ein ja, imaginäres, omnipräsentes Familienmitglied erlebt. Und dann ist natürlich so ein Verkaufsprozess sehr, sehr schmerzhaft. Und da ist dann die Frage, wie ist es dann auch sinnvoll, die Seniorgeneration hier überhaupt noch einzubeziehen? Ja, vielleicht ist es gerade wichtig, dass sie sich da komplett raushält und sagt, okay, ich habe das Unternehmen übertragen, du wirst es schon in unserem Sinne richtig machen. Das ist ein ganz, ganz schwieriger Prozess. Aber wenn man über den Verkauf nachdenkt, dann sollte man gleichzeitig überlegen, was machen wir eine Minute nach dem Verkauf mit uns als Unternehmerfamilie? Weil das Familienunternehmen ist oftmals sowas wie der Identitätskern der Unternehmerfamilie. Und der Verkauf bedeutet dann, man ist eigentlich emotional und identitätsmäßig entkernt. Also da braucht man ganz schnell eine Idee, was man sonst macht mit sich, mit seiner Identität, gerade wenn man eine Mehrgenerationsunternehmerfamilie ist. Dann lohnt es sich, eine Stiftung zu gründen oder etwas anderes zu machen. Sonst sitzt man dort und hat eigentlich den Bezug zu dem, was einen inhaltlich geprägt hat, verloren.
Wen würden Sie an einen solchen Tisch holen, die das, da, wie gesagt, ich war einmal bei der Mediation dabei, um eben halt wirklich auch den Senior zu empowern, dass der
Ja.
überhaupt dieser Verhandlung folgen konnte.
Ja. Also nehmen wir mal die Fachexperten beiseite. Die
Genau.
sind ja sowieso involviert, irgendwelche Mergers und
Steuerberater.
Acquisitions-Berater,
Ja.
Steuerberater, was auch immer. Es braucht für diesen gerade beschriebenen, ich sage jetzt mal eher Familien- oder emotionalen Teil, schon jemand, der auch mit den ja, Emotionen, die da in der Familie hochkommen, auf eine gute Art und Weise umgehen kann. Also so eine Art Seelsorge, sage ich jetzt mal. Ja, das braucht eine Person, die auch das Vertrauen hat, der man sich öffnen kann. Und das kann nicht irgendein Mensch sein, den man gar nicht kennt, sondern es muss schon jemand sein, der ja, eine gute Beziehung hat. Und es gibt ja oftmals Vertrauenspersonen. Das kann der langjährige Unternehmerkollege sein, der vielleicht selber schon im Ruhestand ist. Das kann aber auch der vertraute Pfarrer sein, ja, also wo man wirklich ein gutes Vertrauensverhältnis hat, wo man auch mal die eigenen Ängste, vor allem die Verlustängste sozusagen artikulieren kann. Und das muss natürlich eine Person sein, die daraufhin auch geschult ist und mit solchen Angstdynamiken vielleicht umgehen kann. Ja, also das wäre eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Diese Trauer, diese Angst, diese Veränderungsdynamik, die braucht einen kommunikativen Raum, wo sie mal adressiert wird. Ja, und das ist nicht idealerweise nicht das Büro des Wirtschaftsprüfers oder der Bank, die den Verkauf finanziert. Wenn das aber keinen solchen Raum hat, dann passieren die dollsten Dinge mitten in der Vertragsverhandlung oder kurz vor Unterschrift des Vertrages, dann bricht es plötzlich aus an der falschen Stelle und verhindert meistens dann die vorherige Arbeit im Unternehmenskontext.
Jetzt haben wir im Endeffekt so diese drei Bereiche, wo man es in gewissem Maße vorplanen oder vorsehen kann. Wir hatten im Vorgespräch nochmal das Stichwort Notfallkoffer für Unternehmer angesprochen. Was ist denn das genau? Also ich habe da schon von der IHK gehört, dass es da was gibt. Was haben Sie für Erfahrungen damit oder was, wie setzen Sie den ein?
Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wir sprachen ja jetzt die ganze Zeit von der Übergabe zu warmen Händen, also eine geplante, strukturierte Übergabe, eine geplante, strukturierter Verkaufsprozess. Das Leben spielt aber nicht immer so, wie es geplant ist. Wir erleben es ja immer wieder, dass man einen Unfall hat oder dass eine Krankheit plötzlich die handelnden Personen aus dem Rennen nimmt. Und hier ist es absolutes verantwortliches Unternehmertum, diese Situation vorzubereiten. Und leider erlebe ich es in der Praxis sehr selten, dass das alles durchstrukturiert ist, also dass man entsprechende Testamente, Patientenverfügungen, Verantwortungsübertragung, also Unterschriftenvollmachten, das war der Begriff, den ich gesucht habe, ja, an entsprechende Personen überträgt, sodass im Falle eines Koma, ja, was haben wir in Corona für schreckliche Situationen
Oh ja.
erlebt, dass Unternehmen handlungsunfähig waren, weil der Unternehmenschef ins Koma gefallen ist, nicht ansprechbar war über Wochen, über Monate und keine Entscheidungen im Unternehmen rechtlich wirksam getroffen werden konnten. Man hatte diesen Notfall nicht vorgesorgt. Ja, und das gilt eigentlich heutzutage als Standard unternehmerischen verantwortungsvollen Handelns. Und gleichzeitig, und das ist paradox, findet man es sehr selten. Die Frage ist, warum ist das so? Natürlich ist die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod, mit dem eigenen Unvermögen eine sehr unschöne und man tabuisiert es und man vermeidet es. Ja? Und dennoch glaube ich, ist es ganz wichtig, so wie Sie gerade angesprochen haben, diese Notfallkoffer zu erstellen, dass man einmal auch mit den nahen Angehörigen durchgeht, was passiert eigentlich, wer ist zu informieren, wo sind welche Dokumente und wer hat welche Entscheidungsrechte und wie ist eigentlich dann von kalten Händen sozusagen die Nachfolge zu regeln. Also das ist ein ganz
Absolut.
wichtiger Fakt. Wir sprechen ja auch vom Probesterben. Ja, jeder Unternehmer sollte mit seinen nahen Angehörigen einmal eine Sitzung Probesterben durchführen, um zu gucken, was passiert, was folgen daraus für Fragestellungen und für Regelungsnotwendigkeiten.
Ja. Ich sage erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Wir haben einen ganz großen Bogen geschlagen. Und ich hoffe mal, dass diejenigen, die es betrifft oder auch betreffen könnte, uns gut zugehört haben. Und ich werde auf jeden Fall nochmal in den Shownotes Ihre wirklich tolle Handreichung reinbringen, wo einfach nochmal gerade auch in Ableitung von William Worden die ganzen Aufgaben gestellt werden, die der Unternehmer oder die Unternehmerin dann beantworten muss. Und im stillen Kämmerlein kann man dann auch nochmal die einzelnen Punkte durchgehen, muss man ja nicht öffentlich machen.
Absolut, absolut. Ja, vielen herzlichen Dank und ich hoffe,
Jo.
dass unser Gespräch dem einen oder dem anderen eine Handreichung gibt.
Ganz, ganz herzlichen Dank.
Wunderbar, vielen Dank.
Danke, dass du dabei warst. Bitte abonniere und teile diesen Podcast. Wenn du Fragen oder Ideen hast, dann schreibe uns. podcast@trauerimunternehmen.de. Das Schwere leicht gesagt. Das Wohl deiner Mitarbeiter liegt uns als Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit und betriebliches Gesundheitsmanagement am Herzen. Wir unterstützen dich mit Wissen, Werkzeugen und guten Kontakten. Wir unterstützen dich, dass du deine Mitarbeiter kompetent durch die dunkle Zeit hindurch begleiten kannst. Das verstehen wir unter Leadership.